Ja, 1926 gab es einen finnischen Arzt, der auf den Aalandinseln das erste Mal diese Erkrankung beschrieben hat. Und zwar nannte er dann diese Insel nicht Aalandinsel, sondern Nasenbluteninsel.
Hallimä und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, Menschen haben schon immer aus der Nase geblutet, aber seit 100 Jahren haben wir zumindest eine Ahnung, warum viele dieser Patienten aus der Nase bluten.
Ja, ich kann dir auch sagen, wir haben 100-jähriges Jubiläum. Das von Willebrand-Syndrom, ich würde es eher von Willebrand-Erkrankung, weil es ist kein Syndrom in dem Sinne. Und wenn du im Englischen dir das anguckst, heißt es ja auch von Willebrand-Disease, ne? Das heißt, es wird immer wieder mit Syndrom übersetzt. Es kann sein, dass ich jetzt auch während des Podcasts immer mal wieder schwenke zwischen Syndrom und Erkrankung. Aber ja, 1926 gab es einen finnischen Arzt, der auf den Aalandinseln das erste Mal diese Erkrankung beschrieben hat. Und zwar nannte er dann diese Insel nicht Aalandinsel, sondern Nasenbluteninsel.
Weil
Bluter, Nasenbluterinsel. Bluterinsel. Weil dort viele oder die untersuchten Patienten gehäuft Nasenbluten hatten tatsächlich.
Wenn ich mich aber richtig erinnere, und ich meine, du hättest mir sogar ein Bild eines Grabs gezeigt, gibt es aber auch welche, die relativ früh daran verstorben sind.
Insbesondere Mädchen, die an ihrer Regelblutung verstorben sind. Denn die von Willebrand-Erkrankung ist gehäuft mit Schleimhautblutungen vergesellschaftet. Das heißt, wir haben das Nasenbluten, die verstärkte Regelblutung, wir haben Mundschleimhautblutungen, wir haben Blutungen bei Zahnwechsel, wir haben urogenital, also alles, was um die Blase herum kann, verstärkt bluten. Wir haben alles, was um den Magen-Darm-Trakt herum geht, also gastrointestinale Blutungen können wir haben. Aber auch, das wissen wir auch, blaue Flecken und ja, selten, aber auch sie können vorkommen, Gelenkblutungen. Und daher wurde diese Erkrankung zunächst nicht nach den Erik von Willebrand benannt, sondern zunächst einmal, weil die Blutungsarten sich sehr ähneln der Hämophilie. Und die Hämophilie ist ja viel früher beschrieben worden. Und so nannte man diese Erkrankung auch Pseudohämophilie oder aber auch Angiohämophilie, weil man schon gemerkt hat, irgendetwas ist an den Gefäßen nicht in Ordnung. Und natürlich mit unserem Wissen heute wissen wir, dass der von Willebrand-Faktor nicht nur in unserer Blutbahn oder auch in den Blutplättchen lokalisiert ist, sondern auch in der Gefäßwand. Daher stimmt die oder zumindest die Bezeichnung, die man der Erkrankung vorher gegeben hat, Pseudohämophilie oder auch Angiohämophilie, treffen das Ganze sehr, das ist ganz zutreffend, muss ich sagen.
Ja, und dieses Jubiläum ist jetzt wahrscheinlich anders, dass es viele Artikel über diese Erkrankung geben wird. Und der erste Artikel kam tatsächlich in den ersten Tagen des Januars 2026 heraus. Und das ist ein Rückblick, ein Review aus den Niederlanden.
Ja, und interessanterweise ist es von zwei Autoren niedergeschrieben worden. Einmal der Alberto Tosetto und Herrn Eichenboom, die sich auch sehr mit dieser Erkrankung auseinandergesetzt haben. Und man darf nicht vergessen, sie haben viele Leute auch zitiert, die tatkräftig auch an der Festlegung der Diagnose auch dabei waren, ne? Da gibt es ja ganz viele. Man hat ja zuerst einmal, wenn man erstmal ganz traditionell sich anschaut, wie kann man so eine Diagnose erstmal feststellen? Erstmal guckt man sich an, welche Blutungssymptome hat überhaupt ein Patient.
Damit beschäftigt sich ja auch der Artikel hauptsächlich einmal um die klinische Diagnose und dann um die laborchemische Diagnose oder über die laborchemische Diagnose. Und ich hatte es ja eben schon gesagt, viele Menschen haben Nasenbluten, aber nicht jeder, der Nasenbluten hat, hat eine von Willebrand-Erkrankung.
Das ist richtig. Und in diesem Artikel gehen Sie auch ganz klar darauf ein, Patienten, die schon eine Diagnose haben, und Patienten, die keine Diagnose haben. Mhm. Und es gibt einige, die dann letzten Endes wissen, dass sie eine von Willebrand Erkrankung haben, viel häufiger die Symptome beschreiben. Mhm. Und natürlich diejenigen, die eben noch keine Diagnose haben, gegebenenfalls, weil es in der Familie auch schon gehäuft vorkommt. Das heißt zum Beispiel, wenn der Vater Nasenbluten hatte und dann der Sohn Nasenbluten hatte, na, das war ja immer schon so. Das heißt, das ist dann letzten Endes bekannt und dann wird es runtergespielt. Mhm. Nicht mit dem Wissen, dass dahinter eine Diagnose stehen kann. Oder aber auch die Monatsblutung. Erinnere dich, wie viele Frauen sind wir begegnet, die das für sich als normal deklariert haben, weil die Mutter, die Tante, die Oma es genauso stark hat, dann wird darüber, ist auch ein schwieriges Thema, Tabuthema, wird auch nicht darüber gesprochen. Aber in dem Artikel gehen Sie sehr klar darauf ein, Patienten, die ihre Diagnose haben und ihre Diagnose nicht haben. Und die, die ihre Diagnose schon haben, gehen viel häufiger darauf ein, welche Symptome sie haben, weil sie sich dessen auch bewusst sind. Also ich finde es jetzt gar nicht abwegig, dass man dann auf die Symptome dann eingeht.
Und es geht auch in dem Artikel darum, wie oft man tatsächlich einen positiven Test hat, und die haben verschiedene Gruppen gebildet und ich fand das so ganz spannend, so aus chirurgischer Sicht. Einmal Patienten, also unselektierte Patienten, dann Patienten, die in dem Vorgespräch zu einer Operation über vermehrte Blutung, Nasenblutung, Hauptblutung, wie auch immer berichtet haben. Und dann die Gruppe der Patienten, die operiert wurden, bei denen man festgestellt hat, es hat entweder während oder nach der Operation vermehrt geblutet.
Genau, das heißt, das sind die drei Szenarien, die wir tatsächlich auch hier in unserer Ambulanz bekommen, muss man ehrlich gesagt haben. Das ist das per Zufall, dass du die Patienten gegebenenfalls rauspickst, die niedrige Werte haben, aber das ist genau das, wie wir die Patienten auch überwiesen bekommen, muss man sagen. Ne?
Wenn du jetzt in deiner Ambulanz einen Patienten hast, der, oder nimm mal deine Patientengruppe hast, wie oft hast du tatsächlich dann einen positiven Test und wie oft einen negativen Test? Jetzt nicht die, die bei der Operation aufgefallen sind.
Die mit einer positiven Anamnese zu mir kommen?
Müssen ja aus irgendeinem Grund müssen sie ja zu dir gekommen sein.
Genau, also interessanterweise ist, du musst immer gucken, wenn wir einen positiven Anamnesebogen vorab ausgefüllt bekommen haben, zum Beispiel zur Vorbereitung einer OP, kann ich von einer Trefferquote, ich will mal sagen, 60%, dass da eine von Willebrand-Erkrankung oder irgendeine Blutungsneigung herauskommt. Patienten, die zu mir geschickt werden, die nur ein Blutungssymptom haben, zum Beispiel Nasenbluten oder gehäufte Blauflecken, also immer nur eins davon, da kann ich dir sagen, ja, das ist noch nicht mal 50-50, aber ich würde sagen, da ist die Trefferquote 30-40%, also deutlich niedriger, muss man sagen. Und daher kommt es immer darauf an, welche Art von Fragen ist Ihnen vorher gestellt worden und welche positiv beantworteten Fragen, aufgrund dessen sind Sie dann zu uns geschickt worden. Ist es immer nur eine möglicherweise positive Frage oder haben Sie tatsächlich so eine Art standardisierten Fragebogen ausgefüllt?
Würdest du denn bei jedem, der nur eine positive Frage beantwortet hat, so einen Test machen?
Kommt auf die Blutungssymptome an. Also es kommt tatsächlich, also bei Nasenbluten winde ich mich tatsächlich. Hm. Aber ich kann dir sagen, da hängt es so ein bisschen davon ab, welches Alter. Ein Säugling hat kein Nasenbluten. Wenn das Kind etwas älter ist und dann anfängt, gegebenenfalls in der Nase zu popeln.
Genau, wenn es in der Nase juckt, wird mit dem Finger nachgeguckt.
Genau. Hm. Und dann winde ich mich tatsächlich, dann eine Diagnostik zu machen. Und man darf nicht vergessen, wir haben auch noch andere Ursachen. Da gibt es ja Allergien. Und dann kommt es immer darauf an, entsteht das Nasenbluten direkt nach dem Aufstehen? Da muss man ja sich die Frage stellen, haben wir eher etwas, was mit Milben zu tun hat, möglicherweise mit einer Allergie zu tun hat oder Hausstaub, wie auch immer. Das ist schwierig an der Stelle, dann nur aufgrund nur des Symptoms des Nasenblutens dann eine ausreichende Diagnostik zu machen. Es kommt auch darauf an, wie oft man Nasenbluten hat. Kommt es wie ein Schwall und läuft wie ein Wasserhahn und ist täglich oder jeden zweiten Tag oder zumindest dreimal die Woche, dann muss man nichtsdestotrotz darüber nachdenken, dann eine Diagnostik zu machen. Aber man darf nicht vergessen, ihn trotzdem beim HNO-Arzt vorzustellen, weil wir können ja zwei Dinge haben. Denn wir haben ja genügend Patienten mit einer von Willebrand-Erkrankung, die nicht öfter Nasenbluten haben, wenn es eine ausreichende Nasenpflege gegeben hat. Also das muss man tatsächlich an der Stelle so ein bisschen versuchen zu differenzieren.
Und blaue Flecken spielen ja auch eine große Rolle. Ja. Das gibt es ja häufiger mal, aber da gibt es doch bestimmt auch Muster, die eher darauf hinweisen, dass jemand so eine Erkrankung hat.
Ja, es kommt immer darauf an, wo diese blauen Flecken lokalisiert sind, untypische Stellen. So Stellen, die wir sonst immer kennen von Kindern, gegebenenfalls am Schienbein, versuche ich jetzt nicht zu überzubewerten. Wie gesagt, da kommt es auch aufs Lebensalter an, aber letzten Endes sage ich dir, da kommt es schon darauf an, ob ich dir an untypischen Stellen, wo man Bagatelltraumata hat, wo man sagt, na, da muss man tatsächlich einmal schauen. Und auf die Größe und auf die Verfärbung kommt es an. Ich sage dann immer, können Sie mir das auf dem Foto zeigen? Haben Sie das schon mal fotografiert? Und wenn man auf dem Foto kaum den blauen Fleck sieht, dann neige ich eher dazu zu sagen, dass das nicht eine Gerinnungsstörung ist. Also da muss man so ein bisschen schauen, ob dann dieser blaue Fleck wirklich relevant ist oder nicht.
Nun sind die jetzt mal da und diese Diagnose wird ja nicht aufgrund der Klinik gestellt, sondern da gibt es mittlerweile sehr gute Labortests. Was sind denn so die üblichen Labortests und welche haben so den größten Erfolg oder andersrum formuliert, was sollte man als erstes machen?
Ja, es gibt ja diese Standard-Gerinnungstests, die man macht. Die werden hier in diesem Artikel auch erwähnt. Die sogenannte PTT und der Quick und die Plättchenzahl, die Thrombozytenzahl. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich dir sagen, dass diese Tests, das erwähnen sie auch in diesem Artikel, oft normal sind. Das heißt, du hast eine normale PTT, also einen normalen Globaltest, und du kannst trotzdem eine von Willebrand-Erkrankung haben, weil dann bestimmte Faktoren, das von Willebrand-Antigen und die Faktor-8-Aktivität durchaus vermindert sein können, trotz normaler PTT. Das heißt, man ist angehalten, nicht nur die Globaltests zu machen, sondern auch wirklich in die Tiefe zu gucken, ob die von Willebrand-Faktoren und von Faktor 8 tatsächlich vermindert sind.
Als ich angefangen hatte zu studieren, mussten wir noch einen Test machen in einem Praktikum. Da mussten wir uns mit so einer Lanzette einmal in die Haut pieksen und dann die Zeit messen, bis es nicht mehr blutet. Spielt das noch eine Rolle?
Ja, das ist die sogenannte In-vitro Blutungszeit, die man mit so einem Löschpapier abgesaugt hat. Ne? Weiß ich noch, gab es so ein rundes Löschpapier und dann hattest du wie so ein Blumenmuster um das Löschpapier herum. Ja, das macht man heute nicht mehr. Stell dir mal vor, unsere Kinder, die schreien ja schon beim Pika. Das heißt, du weißt ja gar nicht, ob...
Die schreien schon, wenn sie es sehen.
Ja, wenn die Lanzette nur sehen. Du weißt ja, wenn du den Pieks hast und du kommst dann und piekst dann so ein Kind, weißt du ja gar nicht mehr, ob dieser Druck, der da rauskommt, oder diese Blutung, die da rauskommt, vom Schreien des Kindes eher mehr induziert wird, oder ob das die echte Blutungszeit ist, die ich dann messe. Stell dir mal, du hast ein schreiendes Kind, das schreit dir 15 Minuten die ganze Zeit und es hört dann trotzdem nicht auf zu bluten. Also das ist nicht valide.
Das ist heute obsolet, macht man nicht mehr, sondern man misst das
mit so einem sogenannten Plättchen-Funktionsanalyse, sogenannte PFA-Blutungszeit. Da nimmst du Vollblut, nimmst du ab in einem bestimmten Röhrchen und dann lässt du das durch ein Gerät laufen und in diesem Gerät sind zwei Kammern. Und in diesen zwei Kammern ist ein bestimmtes Reagenz drin und man misst dann die Zeit in den beiden Kammern letztendlich oder überhaupt die Zeit, wann es dann anfängt zu gerinnen. Und damit hat man eine viel bessere valide Blutungszeit, die sich dann auch besser auf die von Willebrand-Erkrankung zurückführen lässt, viel besser bringen.
Aber kommen wir nochmal zurück auf diese Standard-Bluttests, die Gerinnungstests, die normalerweise oder durchaus auch mal nicht verändert sind bei so einer Erkrankung. Und das ist ja das, was ich dann doch häufiger sehe, dass du als Patient zum Hausarzt gehst, der nimmt Blut ab, macht Gerinnungskontrolle, alles gut, sie haben nichts. Aber das ist ja in dem Fall nicht so. Also, dass sie nichts haben.
Genau, aber das ist ja historisch bedingt. Du musst wissen, diese Gerinnungstests sind ja sehr früh ins Leben gerufen worden für die Chirurgen. Das heißt, damit konnten zumindest die Chirurgen absehen, wird es bluten oder wird es eben nicht bluten. Das war eben der Standard, beiden Standardtests, Quick und PTT. Und das hat sich historisch weiterhin so etabliert. Und da gibt es immer noch Kollegen, die sich auf diese Tests verlassen. Man hat aber festgestellt, dass es durchaus normale Tests, wo die Patienten danach trotzdem geblutet haben. Und was sehr interessant ist, viel spannender ist, wir haben auffällige Tests, die dann gerne auch abgeheftet werden, weil man vielleicht mit ihnen wenig anfangen kann. Und haben die Patienten nicht geblutet. Das heißt, auch das sehen wir. Das heißt, die Wertigkeit dieser beiden Tests ist tatsächlich für die Voraussage, ob jemand blutet oder nicht blutet, schwierig.
Was empfehlen denn die Autoren, was wir machen sollen?
Die Autoren empfehlen, eine ausführliche Anamnese durchzuführen und anhand dieser Anamnese festzulegen, ob dann eine erweiterte Diagnostik oder überhaupt eine Gerinnungsdiagnostik tatsächlich durchgeführt wird. Und dazu gehört eben tatsächlich die von Willebrand Diagnostik. Da fängt man mit den normalen Werten an. Man guckt sich erstmal das Antigen und die Faktor 8 Aktivität an und schaut danach, sind die überhaupt vermindert, ja oder nein, und geht dann im weiteren Verlauf in die Aktivität der von Willebrand Situation. Das heißt, da kann man eben sehen, okay, wo geht die Reise hin und welche von Willebrand Erkrankung liegt tatsächlich vor. Denn es gibt ja drei verschiedene Typen. Der erste Typ bedeutet, es ist eine Verminderung der von Willebrand-Aktivität und des Antigens. Und der von Willebrand-Faktor ist ja ein Eiweißmolekül, ein ganz großes Eiweißmolekül. Und wenn man dieses Eiweißmolekül auftrennt, hat man so eine Art Struktur in Banden. Und diese Banden nennt man Multimere. Das heißt, dieser aufgeknollte von Willebrand-Faktor, der zunächst einmal im Blut so existiert, wenn dann eine Wunde entsteht, ist dieses Knäuel, zieht sich dann auseinander und fängt dann mit seiner Funktionalität an. Und dieses Auseinandernehmen, sage ich mal, diese sogenannte Multimerstruktur, kann man auftragen und die kann man sich ansehen. Und diese Struktur kann einem dann einen Hinweis geben, fehlen dann die großen Molekularstrukturen, die mittleren, oder fehlt das ganze Molekül an der Ganze. Und danach wird dann der Typ auch letzten Endes klassifiziert. Und interessanterweise kann man sich nicht nur darauf verlassen, klar, der Typ 3, da fehlt der von Willebrand-Faktor gänzlich und da fehlt auch der Faktor 8. Denn man muss wissen, der von Willebrand-Faktor hält den Faktor 8 am Leben. Die haben so eine Bindungsstruktur zusammen. Und da sieht man eben von Willebrand Typ 3, da haben die Patienten nicht nur ähnliche, fast ähnliche Symptome wie bei der Hämophilie, zusätzlich die schleimhautproblematischen Dinge. Dann haben wir Typ 2, Typ 1. Bei dem Typ 2 ist die Struktur kaputt und bei dem Typ 1 fehlt ein bisschen was von dem Antigen. Jetzt darf man nicht den Rückschluss ziehen und sagen, naja, der Typ 1 ist eben der leichte Form. Der ist vielleicht auch in den meisten Fällen die leichtere Form, was die Blutungssymptome angeht. Es gibt durchaus Typ 1er, die ganz stark bluten. Das heißt, umso wichtiger ist es, die Blutungsanamnese zu erheben. Das heißt, ich muss tatsächlich die Patienten immer wieder fragen, welche Symptome haben sie wirklich?
Sodass für die Therapieentscheidung nicht nur der positive Test in die Einordnung in die entsprechenden Typen wichtig ist, sondern auch die Blutungsanamnese, also die Vorgeschichte der Patienten.
Ja, denn Patienten, die operativ versorgt worden sind, zum Beispiel bei einer Mandel-OP und haben jetzt diagnostizieren wir, weil, ich sage jetzt einfach mal, durchgebrochener, vielleicht Blinddarm, der hat in sich vielleicht auch Blutungskomplikationen mit sich gebracht und dann wurde die von Willebrand-Erkrankung festgestellt. Man muss sich dann immer anschauen, war die operative Technik der Grund oder, und wann gibt man dem Patienten tatsächlich Medikamente? Und das wird immer von Mal zu Mal mit dem Patienten neu entschieden.
So, ich glaube, das ist rund. Ne? Wir haben die Diagnostik gestellt, es gab eine Anamnese, der entsprechende Laborbefund liegt vor, wir haben unsere Typen und die Einteilung in die entsprechenden Risikogruppen. Mhm. Welche therapeutischen Möglichkeiten gibt es denn?
Es gibt Unterschiede. Man kann einmal die Gerinnung verfestigen, indem man die klassische Tranexamsäure gibt. Damit kann man ein Gerinnsel, was sich ein bisschen gebildet hat, auch wenn wir Mangel an von Willebrand-Faktor haben, kann man das durchaus mit der Tranexamsäure verfestigen. Die Tranexamsäure sorgt dafür, dass die sogenannte Hyperfibrinolyse, also das Fibrin, was sich auflöst, kann es damit letzten Endes hemmen. Das heißt, das ist ein Stabilisator. Mhm. Es gibt ein anderes Mittelchen, das sogenannte Bettnässerpräparat, Minerin. Das setzt Faktor 8 und von Willebrand-Faktor aus den Zellen frei. Das heißt, überall da, wo wir von Willebrand-Faktor haben, in den Blutplättchen, in den Gefäßen, kann Minerin diesen Faktor freisetzen. Das wäre eine Option. Und dann kann man klassischerweise den von Willebrand-Faktor ersetzen. Mhm. Da gibt es viele therapeutische Möglichkeiten, plasmatisch oder rekombinant. Also da haben wir mehrere Möglichkeiten. Mhm.
Sehr schön. Ich glaube, es wird nicht das erste Mal sein oder das letzte Mal sein, dass wir in diesem Jahr über von Willebrand gesprochen haben. Wir werden sicherlich auch noch viele, viele Artikel darüber finden und vielleicht ergibt sich ja das eine oder andere Neue, über das wir dann hier in einer der nächsten Folgen auch nochmal reden können.
Auf jeden Fall, ich kann dir sagen, es wird ein Meeting geben auf den Aalandinseln, auf den Orlandinseln, okay. Genau. Dazu bin ich übrigens eingeladen worden, dazu über die Monatsblutung zu berichten. Du weißt ja, wir haben eine App generiert, die bald online geht und darüber darf ich dann berichten und ich bin ganz gespannt, wer alles dabei ist und da werden wir sicherlich von diesem Meeting berichten.
Sehr schön. Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir, Björn.
Hallime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.